Kapitel 11 Der Abwehrzauber oder Wenn fromme Adjektive Erkenntnis verhindern. Das Eta-Syndrom. Am leichtesten gelingt uns das, indem wir wie in religiösen Systemen auf beschwörende Formeln zurückgreifen. Mit solchen halbmagischen Begriffen wird in Glaubenswelten alles auf Abstand gehalten, was nach Chaos aussieht oder bedrohlich erscheint. Es sind insofern Formeln und keine Argumente oder wirklich gründliche Reflexionen, als sie allgemein und unterschiedslos anwendbar sind und keine weitere Differenzierung brauchen. Das funktioniert geradezu rituell. Taucht etwas Unheimliches auf, muss nur jedes Mal die Formel ausgesprochen und wie ein Talisman vor sich hergetragen werden. Das Gespenst scheint dann sofort kleiner zu werden oder gleich ganz zu verschwinden, woraufhin sich der Rest der Gruppe erleichtert anderen Themen zuwendet. In der Regel sind die regelmäßig verwendeten halbmagischen Keywords auch noch moralisch eindeutig aufgeladen, mit einer kompromisslos heftigen Abwertung oder einem geradezu sakralen Lobpreis. Es sind vor allem drei Schlüsselbegriffe, die zur rituellen Gefahrenabwehr eingesetzt werden. Ich bezeichne sie inzwischen als das Eta-Syndrom. E wie empathisch, T wie toxisch und A wie authentisch. Eine Auseinandersetzung über Machtfragen findet inzwischen kaum noch statt, ohne dass zumindest einer dieser Begriffe auftaucht. E wie empathisch. Warum ist ein Folterspezialist so erfolgreich damit, seine Opfer zu brechen und ihnen in kurzer Zeit alle möglichen Geständnisse zu entlocken? Ein Folterer aus Guantanamo hat das in einem aufsehenerregenden Interview mit der deutschen Wochenzeitung Die Zeit selbst reflektiert. Nach seiner eigenen Einschätzung war er bei der Anwendung von Folter so wirksam, gerade weil er so empathisch war. Weil er sich so tief in sein Gegenüber versetzen konnte, wusste er auch ganz genau, wo die Schwachstellen waren und wo es am meisten wehtat, und genau da setzte er an. Widerlich. Aber wenn man von so einem Verhalten weiß, sollte man mit einer schnell herausposaunten Glorifizierung von Empathie ein bisschen vorsichtiger sein. Es versteht sich von selbst, dass sich Leute meiner Profession, also Coaches, vorurteilslos und zugewandt auf ihre Klientinnen und Klienten einlassen müssten. Wenn jemand eigenes Leiden schildert, darf man das nicht abtun, stellen Sie sich mal nicht so an. Oder als sachfremd wegschieben, jetzt gehen wir mal lieber Ihre Geschäftsdaten durch. Allerdings kommen die Menschen ja nicht nur zu einem Coach, um einen guten Zuhörer zu finden. In der Regel suchen sie nach einer Lösung für ein quälendes Problem. Und auch da erweist sich die reine Empathie als ambivalenter Partner. Weil Klientinnen und Klienten nämlich nicht damit geholfen ist, wenn ihr Coach im Mitleiden versinkt und selbst darin stecken bleibt, zusammen mit den Klienten. Das Ergebnis wäre nur so etwas wie eine geteilte Lähmungserfahrung. Ziemlich oft führt es die Klientinnen und Klienten nur dann aus einer Wahrnehmungsverengung heraus, wenn sie vom Coach in freundlicher, aber unnachgiebiger Weise mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontiert werden. Empathie allein ist zu wenig. Vor allem, wenn man unter Empathie so etwas wie ein nach Harmonie duftendes Raumspray versteht. Eine große Unternehmensberatung fand in einer umfassenden Umfrage heraus, dass diese Empathie inzwischen immerhin als die zweitwichtigste Eigenschaft von Führungskräften gelte. Die erste war Achtsamkeit. Und vergaß nicht, den Auftrag zur Empathie zu definieren als »Lass dich betreffen vom Wohlergehen der Mitarbeitenden«. Lässt sich Empathie noch mehr banalisieren? Da ist der Blick auf Empathie, den Ärztinnen und Ärzte haben, wohl hilfreicher. Wenn ich weiß, dass an der Operation kein Weg vorbeiführt, um dem Patienten das Leben zu retten, muss ich bereit sein, das Skalpell handwerklich angemessen zu führen. In der Vorbesprechung ist jede Form empathischer Zuwendung angebracht. Aber wenn mich danach meine eigenen Gefühle des Mitleidens daran hindern, mit dem scharfen Messer zu schneiden, hat das mit Verantwortung nichts mehr zu tun. dann habe ich mich einer verantwortungslosen Sorte Empathie überlassen, die mir persönlich zwar Gefühle tiefer Solidarität mit dem leidenden Menschen einbringt, aber den Patienten umbringt. Gut gemeint, aber tödlich. Das Zurückschrecken, ja sogar die Ablehnung der Machtanwendung, wäre ein viel größerer Vertrauensbruch als das kühle Herausholen des Skalpells. Grenzenlose Empathie bedeutet grenzenlose Ohnmacht. Immanuel Kant hat für diese Sorte Zuwendung einen vernichtenden Begriff verwendet. Teilnehmende Empfindelei. Trotzdem wird Menschen, die Macht anwenden müssen, regelmäßig vorgeworfen, sie seien nicht empathisch, wenn sie das tun. Natürlich gibt es auch grobe Klötze, die tatsächlich Entscheidungen treffen, die über alle Beteiligten rücksichtslos hinwegsehen. Aber viel öfter bedeutet der schnelle Vorwurf des Nicht-Empathischen angesichts einer Entscheidung nur, dass mich als Betroffenen daran etwas schmerzt, ich sie nicht verstehe oder inhaltlich dagegen bin. Sogar wenn sie sachlich komplett zu meinem Vorteil wäre. T wie toxisch. Auch der Begriff toxisch ist ursprünglich einmal aus dem Wortschatz der Psychotherapie eingewandert. Gemeint war damit der systemische Charakter von Lebensumständen, die die Erkrankung eines Patienten zementieren. Inzwischen wird der Terminus auf alles potenziell Bedrohliche angewandt, mit dem man sich nicht auseinandersetzen möchte. Die Nachrichten in den Medien lese ich schon gar nicht mehr, weil das toxisch auf mich wirkt. Mit bestimmten Leuten aus meiner Umgebung will ich nichts mehr zu tun haben, weil die für mich toxisch sind. A hat B verlassen, dass der eine toxische Persönlichkeit ist, war ja für alle erkennbar. Leider hat B das erst später kapiert als alle anderen. Und so weiter. Ich stehe vor einem ungewohnten Zusammenhang, der in meiner üblichen Kommunikationsblase kaum vorkommt und befremdend bis abstoßend wirkt. Schon kann ich erleichtert meinen bannenden Voodoo-Begriff toxisch einsetzen. Alles nickt, kennen wir, ja, stimmt, erledigt, reden wir über etwas anderes. Auch die Auseinandersetzung über Machtfragen wird von vielen inzwischen als toxisch auf Abstand gehalten. Wer damit anfangen würde, müsste sich ja vorhersehbar mit so vielen weiteren Begriffen beschäftigen, die, zugegeben, auch nicht den Charakter schnell im Mund zergehender Bonbons haben. Verantwortung etwa, Schuld oder gar so ein ältlicher Begriff wie Pflicht. Also lieber das schnelle rituelle toxisch proklamieren und weg damit. Blöderweise mischt sich die unangenehme Realität immer wieder störend ein und die Zweifel an der Wirksamkeit des magischen Abwehrzaubers nehmen zu. Und zwar umso schneller, wenn ich heraustrete aus meiner gewohnten Kommunikationswelt. Woanders gelten Machtfragen nämlich als völlig normal und unaufgeregt als Teil des Alltags. Da muss man nicht einmal im militärischen Einsatz gewesen sein. Es genügt, regelmäßig in beruflichen Situationen zu landen, wo ich den Leuten nicht ausweichen kann, mit denen mich nichts weiter verbindet als die Tatsache, dass es Kunden sind. Der Schuhverkäufer kann nicht einfach alle unsympathischen Leute abweisen, indem er sie als toxisch abtut. Sonst wäre er seine Kunden und bald seinen Job los. Das heißt noch lange nicht, dass er sich alles gefallen lassen muss. Aber in der Regel muss er mit diesen Kunden einen Modus vivendi finden. Die Fahrradmechanikerin wird irgendwann ihren Laden schließen müssen, wenn sie ihre Klientel auf die Leute beschränkt, deren politische oder moralische Überzeugungen sie persönlich gut findet. Das Kriterium toxisch wäre in diesem Kontext einfach zu simpel. Ein bisschen riecht es danach, als könnten sich den freigebigen Gebrauch dieses Begriffs vor allem die leisten, die beruflich nicht auf andere fremde Menschen angewiesen sind. A wie authentisch. Fast noch beliebter im Arsenal intellektuellen Schadenszaubers ist das Beschwörungswort authentisch. Dabei handelt es sich anders als bei toxisch nicht um ein möglichst negatives, sondern um ein ausschließlich positiv gemeintes Etikett. Allerdings wird es im Sinne der Gefahrenabwehr generell in der Verneinungsform verwendet. Dieses oder jenes Verhalten, diese oder jene Person, dieser oder jener Anspruch sei nicht authentisch und damit gar keiner weiteren Überlegung wert. Auch dieser Begriff ist aus dem fruchtbaren Fundus der Psychotherapie zu uns gekommen. Selbstverwirklichung scheint es nicht zu geben ohne genau authentisches Verhalten. Besonders gern wird der magische Dreisilber aber auch bei Machtfragen eingesetzt, die mit Rollenverhalten zu tun haben. Bereits die Übernahme von Rollen kann insofern schnell als nicht authentisch gelten, während der weitestgehende Verzicht auf Rollen als Ideal des Authentischen gilt. Zu Ende gedacht wird die Authentizitätsformel in der Regel nicht, weil sie ja als so überwältigend positiv betrachtet wird. Dass sich der Terminus derart flächendeckend durchgesetzt hat, liegt nicht zuletzt an seiner Verwendung in der Werbung. Dort wird er mittlerweile völlig hemmungslos eingesetzt. Der Geschmack von Tütensuppen muss unbedingt authentisch sein, so wie damals bei Großmutter. Das Schweizer Alpendorf wird im Freizeitpark nachgebaut, total authentisch, echt wahr. Der Begriff hat in diesem Werbekontext etwas völlig Unernstes bekommen, aber damit auch erst seine wirklich massenhafte Verbreitung. Der Anspruch auf Authentizität in allen Selbstaussagen kann eigentlich nur im Verhalten eines Säuglings eingelöst werden. Denn der Säugling ist ja mit seinen ungebremst geäußerten Bedürfnissen und Stimmungen jederzeit und total authentisch. Angesichts dieser Säuglingswirklichkeit macht so etwas wie ein moralisches Urteil auch noch gar keinen Sinn. Das Verhalten eines Säuglings kann allerdings beim besten Willen nicht die Blaupause dafür abgeben, wie das komplizierte Ineinander sozialer Begegnungen im Rahmen einer Gesellschaft organisiert wird. Für den Zeitraum dieser ersten Lebensmonate gibt es einen selbstverständlichen Schonraum, in dem an den Säugling keine sozialen Forderungen gestellt werden können. Bei Erwachsenen aber ist das ganz anders. Sie befinden sich in einem gesellschaftlichen Umfeld und haben insofern Rücksichten auf andere zu nehmen, wie auch sie für sich selbst das Recht auf Rücksichtnahme haben. Schon dieser Sachverhalt wird von Jüngern der Authentizität, Adorno nannte sie ironisch, Priester der Echtheit, kaum mehr reflektiert. Stattdessen wird jedem bewusst realisierten Rollenverhalten und damit der Machtausübung, die das häufig nach sich zieht, unterstellt, dass es dabei um etwas Unechtes, um eine Verstellung, eine Maskerade gehe. Wer echt, ursprünglich, wahrhaftig, unschuldig, natürlich, eben authentisch sei, würde sich nicht auf eine Rolle wie die der Politikerin, des Richters, der Lehrerin, der Mutter, des angestellten Mitarbeiters reduzieren lassen, weil ja alle Facetten der betreffenden Persönlichkeiten viel umfangreicher sind. Eine berufliche Machtausübung sei insofern ebenso wenig authentisch wie die Rollenfestlegung selbst. Das damit propagierte Vorbild wäre das einer anarchisch befreiten Rollenlosigkeit. Man wäre sozusagen allein mit dem eigenen glücklich verwirklichten Selbst und umgeben von anderen ebenso zwanglosen Selbsten. Unterschlagen wird dabei allerdings, wie unangenehm, wenn nicht sogar übergriffig bis brutal, die Zumutungen sein können, die so ein rollenloses Selbst anderen Menschen auferlegt. Die Politikerin, die einen staatlichen Haushalt zu diskutieren hätte, stattdessen aber im entsprechenden Ausschuss ihre expressiven Haikus gewürdigt haben möchte, die sie daheim mit großer Leidenschaft verfasst. Darin drückt sie sich ganz selbst aus. Der Richter, der alles mal herauslässt, was sich über Jahre angestaut hat und den Angeklagten im Gerichtssaal zusammenbrüllt. Völlig authentisch. Kann man ihm dieses endlich einmal unkontrollierte Verhalten vorwerfen? Er ist da ja ganz echt in seinem Ärger. Die Mutter, die ihr Kind ein paar Stunden lang allein in der vollen Windel herumliegen lässt, weil sie jetzt endlich mal Zeit für sich selbst braucht und mit ihren Freundinnen Zeit verbringt. Auch ein völlig authentischer Ausdruck eigener Bedürfnisse, zweifellos ehrlich. Man muss nicht einmal an einen so exemplarischen Vertreter des authentischen Menschen wie Donald Trump denken. Authentisch ist er nicht dasselbe wie angenehm. Die Vielzahl eher unangenehm authentischer Zeitgenossen hält sich nämlich in ihren Äußerungen auch so gut wie nie zurück, kräht ihre Vorurteile ebenso haltlos hinaus wie die Falschinformationen, von denen sie überzeugt sind. Wer gegen sie ist, bekommt ungezügelte Wut. Da gibt es keinerlei Verstellung. Diese Leute haben keine Maske auf und halten ganz und gar nichts von sozialer Einschränkung. Die sind ganz und gar echt. Total authentisch eben. Wie der Fahrgast, der den rechtzeitigen Ausstieg aus dem ICE verpasst hatte, weil er wegen einer vergessenen Tasche noch einmal zurück an seinen Platz gegangen war. Was macht dann so jemand, wenn er sich ganz eins mit sich selbst und authentisch wie er ist, nicht mit der Situation abfinden will? Er zieht die Notbremse und bringt den gesamten Zug zum Stehen. Man wird ja wohl noch aussteigen dürfen, wenn einem gerade danach ist. Eine Gruppe von jederzeit authentischen Menschen ist gar nicht gemeinschaftsfähig. Gesellschaften aus allein authentischen Individuen zerlegen sich. Aber zum Glück gibt es ein Gegenmittel.